Grüß Gott und willkommen, liebe Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, heute zu unserer insgesamt dritten Sendung über die Mysterien des Lebens Jesu. Mein Name ist Monika Barget und ich begrüße Sie heute zu einer Sendung über Kindheit und Jugend Jesu. Was genau hat Jesus Christus eigentlich in seiner Kindheit und Jugend getan? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn über das sogenannte verborgene Leben Jesu vor seinem öffentlichen Auftreten und Predigen erfahren wir in der Bibel gar nicht so sehr viel. Das Fest Weihnachten der Geburt Christi wird in unserer Kirche natürlich groß gefeiert. Jeder kennt alle Details der Geschichte um Maria, die vom Engel die Geburt verkündigt bekam. Und man weiß natürlich auch, wie der heilige Josef reagierte und dass die beiden gemeinsam auf der Suche nach einer Herberge in Bethlehem waren. Die Zeit danach aber ist mit Quellen offenbar nur wenig belegt und beleuchtet. Wir wollen uns heute darüber Gedanken machen und auch nachfragen, was die verborgenen Jahre Jesu für uns Christen bedeuten. Jesus Christus ist für uns ein Vorbild. Wir sollen ihn nachahmen, immer mehr eins werden mit ihm. Und natürlich können wir da die Kindheit und Jugend Jesu nicht einfach so ausnehmen. Zum Thema biblische Theologie haben wir heute deshalb einen Professor der katholischen Theologie eingeladen, Professor Dr. Ludwig Weimer. Er ist deutscher Theologe der katholischen integrierten Gemeinde, unterrichtet aber auch in Rom am Lehrstuhl für die Theologie des Volkes Gottes. Habilitiert hat er sich nach seiner Promotion bei Josef Ratzinger, unserem heutigen Papst. Er gehört also zum Schülerkreis des Heiligen Vaters. Wir freuen uns sehr, dass Sie, Professor Weimer, heute in der Sendung mit dabei sind. Grüß Gott!
Ein herzliches Grüß Gott auch allen.
Professor Weimer, wie ich schon sagte, ein spannendes Thema, die verborgenen Jahre Jesu, seine Kindheit und Jugend. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken dazu.
Im Katechismus werden als die Mysterien der Kindheit Jesu genannt die Beschneidung, der Besuch der Sterndeuter aus dem Osten, die Flucht nach Ägypten und dann folgen die verborgenen Jahre Jesu, Jesus als Handwerker, Jesus im Haus seiner Mutter, die Unterordnung unter den Vater. Schließlich die Geschichte, die ja Lukas erzählt, eine einmalige Begebenheit bei dem 12-jährigen Jesus, das Wiederfinden im Tempel bei einer Wallfahrt nach Jerusalem. Diese Dinge nennt der Katechismus. Es ist ein großes Geheimnis, dass wir die Jugend Jesu betrachten dürfen als eine Offenbarung, wer Gott ist und wie Gott ist. Wenn wir an seine Geburt als erstes denken, warum feiert man die Geburt eines Sohnes Gottes? Er hat doch 30 Jahre warten müssen, bis er überhaupt auftreten konnte und im Namen Gottes sprechen konnte. Ja, es geht einfach um dass dieser Mensch überhaupt da war, dass er seine Kindheit überlebt hat, dass er nicht an einer Kinderkrankheit gestorben ist. Es ist einfach ein Das. Was wäre aus der Welt geworden, wenn er zu früh gestorben wäre? Es ist einfach ein Wunder, dass es diesen Jesus aus Nazareth gegeben hat. Es wurden 10.000 Kinder an demselben Tag geboren, neben Jesus, wenn man ungefähr die Bevölkerung der Welt rechnet. 10.000. Aber ausgerechnet er war dieser Jeshua oder Joshua, wie ihn die Eltern genannt haben, der uns erlösen sollte. Es wäre zu wenig, wenn man nur über das Geheimnis nachdenkt, dass er auch als Gott eben einmal Kind war. Das ist fast ein, ja, würde ich sagen, ein Ausrutschen auf dem Glatteis der Theologie. Es ist nicht ganz exakt formuliert, Gott war nie Kind. weil Gott nichts wird, sondern Gott bleibt, wie er ist. Aber er hat eine interessante Geschichte mit der Menschheit. Er hat eine ungeheure dynamische Geschichte mit uns. Und innerhalb dieser Geschichte kommt es darauf an, dass eines Tages in Israel Jesus auftritt. Nicht um einfach zu sagen, hole das Kind aus dir heraus. Das Kind in dir ist das Entscheidende. Sondern er sagt, werdet wie die Kinder, obwohl ihr raffinierte Erwachsene seid, ihr Schriftgelehrten. Werdet wie die Kinder, arglos und vertrauensvoll auf Gott hin. Es ist nicht ein Humanismus, den er predigt. Und keine Selbsterlösungspsychologie, sondern es ist etwas so Ärgerliches, dass dieser kleine Junge vom Anfang an verfolgt wird, was die Geschichte von der Tötung der unschuldigen Kinder uns ja im Grunde sagen will. Er ist eine Konkurrenz zu der Macht, die andere in Händen behalten wollen. Und darum wird dieses Kind verfolgt, als Prophet von Anfang an verfolgt. Dass die Menschheit, dass die Religionen an einem Ort wenigstens ganz zu Gott fanden und nicht in eine Sackgasse gerieten und unterwegs stecken blieben, das haben wir der Lebensgeschichte Jesu zu verdanken. Und darum könnte man sagen, was feiert denn die Kirche an Weihnachten? Nicht so sehr eine Geburtsgeschichte, sondern die Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Sie hat im Blick die großen Feste des Heidentums, die Geburt der jährlich jungen Sonne, des unbesiegbaren Sonnengottes. Deswegen sagt sie, dieses Kind ist das wahre Licht der Welt. Sie nennt ihn den Logos, das Wort. Aber Logos heißt mehr. Logos heißt auch die Gesetze des Schöpfers, die Möglichkeiten, die Freiheiten der Welt, das Zu-sich-Kommen der Schöpfung. Das Evangelium ist nicht ein Buch von Mirakeln und seltsamen Dingen, sondern von der Vernunft Gottes, von der Aufklärung Gottes über die Menschheit, dass der Mensch wieder zur Wahrheit findet. Der Mensch will aber lieber in der Täuschung leben und darum hat Jesus dieses Geschick, das ihm bevorstand. Die Menschen hätten es ja viel leichter und lieber gehabt, wenn Jesus eine Art Himmelswesen gewesen wäre, das auf der Zinne des Tempels erscheint und wieder verschwindet, von Licht umgeben, herumschwebt, über magische Kräfte verfügt, wie ein Zauberer im Märchenbuch, unverletzlich und unfasslich. Aber die Sache war anders. Er war einfach wie ein gewöhnlicher Mensch. Die Sache war schwieriger und schöner. Er war nicht ein Himmelswesen, sondern er war ein Mensch, ein wahrer Mensch. Irgendwo in Galiläa aufgewachsen, mit Eltern und Verwandtschaft, die man kannte. Man sagte, sein Vater ist doch der Zimmermann. Wir feiern also, dass Gott Mensch geworden ist, mitten in dieser Welt. Und deswegen feiern wir seinen Geburtstag. Eine Wirklichkeit, die es gegeben hat, vor 2000 Jahren, und die uns Gott auf die Welt gebracht hat. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, von dem Kind Jesu zu reden. Das Mysterium des Kindes wäre vielleicht, dass man besonders deutlich an einem Baby, das schreit und in die Windeln macht, sie wickelte ihn in Windeln, heißt es ausdrücklich, das Mysterium ist das Inkognito, die Verborgenheit. Nichts ist so verborgen wie in einem kleinen Kind. Da sieht man noch kein Genie. Zu sehen war gar nichts. Die Eltern, das Neugeborene, die Sorge der Mutter um dieses Kind. Hilflos war dieses Kind, dass es das Herz anrührt. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben, bei einem Baby, das unser Herz berührt. Das ist noch lange keine Theologie. Wir müssen weitergehen und sagen, die Sache Gottes ist hilflos in der Welt, ist ungeheuer verletzlich und gefährdet, wie man ja an seinem Lebensschicksal sieht. Von hinten her, von seiner Kreuzigung her, muss man auf die Krippe schauen. Und dann sieht man, wie gefährdet dieses Kind ist und welche Zärtlichkeit man diesem Kind zuwenden müsste. Ein schönes Beispiel für das Mysterium der Geburt hat uns Franz von Assisi gebracht. Er war der Erste, der eine Krippe gebaut hat im Wald, sozusagen in voller Lebensgröße. Er hat aus diesem Wald ein neues Bethlehem gemacht. In der Erzählung von Thomas von Celano von 1246 blickt er zurück auf dieses Weihnachten 1223. Der heilige Franz hatte die Leute eingeladen, mit Fackeln und Lampen zu kommen, und dann war ein Futtertrog aufgestellt gewesen, Heu war herangeschleppt, Ochs und Esel wurden herbeigeführt, und dann wurde das Evangelium gesungen. Und der Priester begann, eine Messe zu lesen, mitten am Futtertrog. Natürlich war das so neu und so schockierend, dass alle ganz ergriffen waren. Franz hat das Evangelium gesungen, kräftig und hell, und hat auch predigen dürfen. Da heißt es in der Legende des Thomas von Celano, sei einem Dabeistehenden ein wundersames Gesicht zuteil geworden. Er sah in der Krippe ein Kindlein wie leblos liegen, dann trat der heilige Franz dazu, und es war, als erwache jetzt das Knäblein. Und der Erzähler fährt fort, nicht unzutreffend ist das Gesicht. Oder war nicht das Jesuskind in den Herzen vieler dem Tod der Vergessenheit anheimgefallen und wurde in ihnen durch Gottes Gnade und den Dienst des heiligen Franz zu neuem Leben erweckt? Also, ein neues Erwachen der Kirche zu ihrer ersten Liebe in den Tagen des Franz von Assisi. Sie macht das Kind wieder lebendig. Und Franz ging es natürlich vor allem um die Armut des Stalles, denn er wollte mit seiner Bewegung ein Zeichen setzen in einer Zeit, als gerade die Italiener die Banken erfunden haben. Und deswegen hat er diesen Bettelorden hervorgebracht als Protest und als Gegenzeichen. Dass der Christ auf alles verzichten kann, weil er so reich mit Gott gesegnet ist. Die Theologie hat natürlich mehr darüber nachgedacht, was da geschehen ist, dass dieser Mensch geboren wurde. Es gibt die Theologie vom göttlichen Ratschluss, dass also die Dreifaltigkeit im Himmel sich überlegt, wie die Menschheit zu retten ist. Und sie beschließen, den ewigen Sohn, der also in Gott schon beschlossen lebt, den ewigen Gedanken Gottes bei den Menschen zu sein, wahr werden zu lassen und jetzt den Erzengel Gabriel zu Maria zu schicken und sie um ihre Mitwirkung anzufragen und wenn sie Ja sagt, dann den Sohn in der Welt gebären zu lassen. Das ist also der Gedanke vom Ratschluss Gottes, vom Heilsratschluss Gottes. Und ich glaube, dass damit ganz schön erklärt ist, was Lukas in seiner Geschichte von den Engeln beschreibt, wie die Engel diese Geburt besingen und wie sie dann die Hirten hinrufen, damit sie das anschauen können. Und die Hirten sehen ja gar nichts, außer das kleine Zeichen. Sehen gar nichts, ein reines Inkognito. Und trotzdem ist es die Lösung zum Weltfrieden. Die Worte im Katechismus gehen gleich über auf die Beschneidung. Die Beschneidung Jesu bedeutet, dass er in die Geschichte Israels eintritt. Und sie weisen hin auf unsere Taufe. Die Theologen der Kirche haben später gesagt, so wie wir durch die Taufe in den Bund Gottes aufgenommen werden, so werden eben die Juden durch ihre Beschneidung aufgenommen. Und auch die Beschneidung gilt als ein Sakrament, gleichsam als die Vorgeschichte der Taufe. Die nächste Nummer des Katechismus ist, glaube ich, darf ich das mal so sagen, die interessanteste Nummer des ganzen Katechismus. Es ist die Nummer 528, Seite 165. Die Geschichte von der Epiphanie. Vermutlich hat sie vielleicht der Redaktor des Katechismus geschrieben, das war Kardinal Schönborn. Vielleicht hat auch der Papst selbst mitgewirkt. Sie ist eine unwahrscheinlich großartige Theologie, diese Nummer, über die Epiphanie, also über das Kommen der Sterndeuter nach Bethlehem. Es wird nämlich so verstanden, dass die Weisen die ersten Heiden sind, die sich Christus nähern. Die ersten, die eine uralte Verheißung, die im Alten Testament an vielen Stellen bei den Propheten und in den Psalmen zu lesen ist, wahrmachen, dass nämlich von den Inseln und aus allen heidnischen Ländern Pilger kommen werden nach Jerusalem, die in Jerusalem das Gesetz Gottes studieren werden und die den Gott Israels verehren werden, also der Anschluss der Heiden. Als Matthäus das geschrieben hat, hat er darin eine Verheißung beschrieben. Die ersten Sterndeuter aus dem Osten stehen für das, womit Matthäus dann sein Evangelium schließt, nämlich mit der Aussendung der Apostel durch den von der Erde scheidenden Jesus zur Völkermission. Geht und tauft alle Völker, macht aus allen Völkern Menschen zu meinen Jüngern. Das beginnt hier in Bethlehem mit den Sterndeutern, mit den Weisen, die Gott gesucht haben. Und dazu sagt jetzt der Katechismus, das zeigt, dass die Heiden hinkommen müssen zu den Juden. Wenn sie sich an die Juden wenden, heißt es wörtlich, und von ihnen die messianische Verheißung empfangen, wie sie im Alten Testament enthalten ist, dann können sie eintreten in die Familie der Patriarchen, wird mit dem Papst Leo dem Großen hier beschrieben. Und der Katechismus zitiert auch weiter, und sie werden die Würde Israels erhalten, also wir Germanen, wir Heiden, ist zum Beispiel gemeint, werden die Würde Israels erhalten. Abraham wird sozusagen zu unserem Großvater. Mose wird zu unserem Ahn. Wir erhalten die Würde Israels. Auch ein Gebet der Osternacht ist damit zitiert. Das Gebet nach der dritten Lesung, dass wir Heiden die Würde Israels erhalten können durch die Taufe, so wie Israel in seinem Schritt durch das Rote Meer in die Freiheit gelangt ist.
Die Heilsbedeutung des Lebens Jesu von seiner Kindheit bis zu Tod und Auferstehung erklärt der katholische Katechismus in den Nummern 522 folgender ab Seite 163. Erklärungen dazu hören Sie bei Radio Horeb in einer mehrteiligen Reihe in der Katechismus-Sendung. Das Leben Jesu war nicht einfach nur ein Zufall. Jesus ist nicht umsonst in der jüdischen Gesellschaft der Antike geboren und aufgewachsen. Freuen Sie sich auf die Gedanken von Professor Dr. Ludwig Weimer in dieser Sendung.
Das ist also eine Theologie Israels oder ist im Grunde der erste Schritt einer neuen Theologie, die die Kirche derzeit sehr tief bewegt, nämlich das noch lebendige Judentum, das eben Gott sei Dank in der Shoah nicht ganz ausgelöschte Judentum, theologisch zu beantworten. Wie ist das Verhältnis zwischen Kirche und Judentum? Wie können wir zusammen miteinander der Welt den Frieden bringen? Wie können wir der Parousie Jesu entgegengehen? Wie können wir miteinander wetteifern um das beste Leben, dass das Zeichen, dass das Sakrament für die Völker ist. Und hier ist also in dieser Nummer, ist da sozusagen ein Schritt nach vorne getan und ist also die modernste Theologie eingetragen in den Katechismus. Und damit antwortet die Kirche eigentlich auf die Zeit nach Auschwitz. Die verborgenen Jahre Jesu, die dann folgen, haben also noch eine kleine Einleitung. Und das passt sehr gut zu diesem Thema. Jesus war zwar ganz inkognito, als Kind erst recht, ganz unscheinbar, nichts wies darauf hin, aber da gab es zwei Menschen im Tempel, die haben schon an dem Tag, als er hereingetragen wurde zu der Darstellung im Tempel, weil er als der erstgeborene Sohn Gott zurückgegeben werden musste, so wie Abraham seinen Isaak Gott zurückgeben wollte. Also der Erstgeborene muss immer ausgelöst werden, weil eigentlich gehört er Gott als Geschenk, so wie die erste Frucht des Ackers Gott gehört. Deswegen wird er in den Tempel gebracht. Und bei dieser Begegnung mit Simeon und Hanna erkennen zwei Juden die Würde Jesu, die Größe Jesu. Sie sehen nur ein Baby in den Armen der Mutter und sie erkennen das Licht der Völker, also das Licht der Heidenvölker und der Ruhm Israels, dass ausgerechnet die Juden den Gott des Sohn auf der Welt ermöglicht haben, aus ihrer Geschichte heraus. Dass es ein Jude war, der uns in die Nähe Gottes zurückbrachte. Und dass das eine Tat war für alle Völker, für alle Religionen, für alle Heidenvölker. Das erkennen zwei Juden. Jesus war also erkennbar. Schließlich haben ja auch die Apostel ihn erkannt und sind ihm gefolgt. Es war nicht ein reines Inkognito, sondern Menschen mit einem großen Glauben, mit einer großen Offenheit, mit einer großen Bereitschaft konnten Jesus erkennen. Sogar eine Maria Magdalena wurde auf diesem Weg die erste Botin des Auferstandenen. Das ist also auch gleich eine Überleitung zu dem, was Matthäus dann mit der Flucht nach Ägypten beschreibt. Die Flucht nach Ägypten bei Matthäus hat eine bestimmte Funktion. Jesus galt als ein Mensch aus Nazareth. Aber er war in Bethlehem geboren worden, sagt Lukas. Und Lukas sagt, dass er dort geboren wurde, weil man wegen der Steuereinschreibung hinreisen musste. Eigentlich sei er aus Nazareth gewesen. Matthäus kannte diese Variation nicht. Er hat sich das anders gedacht. Er hat sich gedacht, das hängt damit zusammen, dass er zwar in Bethlehem geboren ist, als Sohn Davids, weil er ja der Messias ist, muss er in Bethlehem geboren sein, dass er aber dann nach Ägypten fliehen musste und auf seiner Rückkehr die Eltern beschlossen haben, ein bisschen weiter weg von der Regierung künftig zu wohnen, nämlich im Norden in Galiläa. Und so sei er nach Nazareth gekommen. Hat also eine bestimmte Funktion in der Dogmatik sozusagen zwischen Messiasglaube und Gottessohnschaft, wo Bethlehem eine Rolle spielt und spielen muss. Dadurch hat Matthäus die Möglichkeit, eine ganz große Theologie zu entwickeln, nämlich auch Jesus gehört zu den Flüchtlingen der Welt. Er hat unser Schicksal teilen müssen. Viele der Jünger müssen dieses Los teilen, dass sie verfolgt werden. Auch Jesus wurde verfolgt. Er hat damit zugleich noch einmal die ganze Geschichte Israels wiederholt. Die Geschichte des Auszugs aus Ägypten. Auch Jesus kam aus Ägypten. Und Matthäus zitiert das schöne Wort des Hosea: Aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Das bezog sich dort bei Hosea auf das Volk Israel. Hier bezieht es sich auf den einzigartigen Sohn, auf den Sohn Gottes. Aus Ägypten holte ich meinen Sohn. Er hat die ganze Geschichte Israels zum Ziel geführt, vollendet. So wie Jesus 40 Tage in der Wüste war, für die 40 Jahre Israels in der Wüste, so war er also in Ägypten als kleines Kind und ist dann erst nach Israel eingezogen wie einst Israel. Das ist alles Theologie. Jetzt kann man sagen, ja, ist das damit Erfindung? Nein, das soll man nicht sagen. Es ist eine Deutung, was dieses Leben bedeutet hatte. Und das hat dieses Leben bedeutet. Jesus hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jeden von uns will er aus seinem Ägypten herausführen. Jesus ist solidarisch mit uns. Er hilft uns, befreit uns aus Ägypten. Damit kommen wir zu dem nächsten Teil, die Mysterien des verborgenen Lebens Jesu, Jesus in seiner Familie, Jesus, der bei seinem Vater ein Handwerk lernt. Was bedeutet eine Familie für Jesus? Was bedeutet seine Mutter? Wir kennen alle dieses schöne Wort des Lukas, dass Maria alles, was sie wahrnimmt, in ihrem Herzen verwahrt, darüber nachdenkt, was das zu bedeuten hat. Im Urtext des griechischen Neuen Testamentes steht ein schönes Wort da. Es heißt Symbalusa. Daher kommt auch das Wort Symbol, Symbalein, zusammenhalten, zusammenfallen. Sie fügt die Ereignisse einfach zusammen und in diesem Nebeneinanderstellen und mit einem roten Faden verbinden, sieht sie eine Linie. Es ist ein Bild, wie Theologie entsteht aus geschichtlichen Ereignissen, die sozusagen verborgen sind, deren Wahrheit verborgen ist. Und die Maria, die Mutter, steht für die Kirche, die diese Ereignisse des Lebens Jesu und der damaligen Weltpolitik einfach in einen roten Faden zusammenführt und ihn deuten kann und daraus eine Theologie ablesen kann. Was bedeutet es, dass dies geschieht und jenes geschieht? Es ist das große Thema, dass wir zwar Gott nicht sehen, dass wir aber seine Gedanken, seinen Plan ablesen können, wenn wir die Ereignisse miteinander verbinden und zu deuten verstehen, wenn wir sie als Geschichte Gottes mit uns lesen können. So hat Jesus alle Ereignisse gelesen, alles, was passiert ist, hat er gedeutet. Nicht nur die Natur, nicht nur die Blumen, sondern vor allem die geschichtlichen Ereignisse, die Unglücke im Land, die geschehen sind, hat er gedeutet. Und zum Beispiel gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle umkommen. Fragt nicht, wer da schuld ist bei dem Unglück. Alle sind schuld. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle umkommen. Dieses Deuten und Verstehen der Geschichte gehört zu dem Thema der Mysterien des Lebens Jesu. Alle Dinge, die Jesus zugestoßen sind, kann man auch in diesem Zusammenhang zu lesen verstehen. Aber es gibt auch eine ganz einfache Seite an diesem Thema, nämlich die Frage, was hat denn Jesus als Kind erlebt? Und es wäre gut, wenn wir Katholiken uns damit beschäftigen, was hat denn Jesus zum Beispiel gebetet? Er hat doch nicht das Ave Maria gebetet. Er hat auch nicht den Angelus gebetet. Aber er hat am Morgen beim Aufstehen und am Abend das Schma Israel, das Höre Israel gebetet. Also zum Beispiel die Sätze, du sollst den Ewigen, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Das soll auf dein Herz geschrieben sein. Du sollst es deinen Kindern erzählen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt. Und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst, du sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk binden. Sie sollen als Merkzeichen auf deiner Stirn sein. Und an die Türpfosten deines Hauses sollst du sie schreiben. Und so weiter. Also der Text aus dem Buch Deuteronomium. Jesus hat bei seiner Mutter, bei seinem Vater den Glauben gelernt. Es gab damals noch nicht alle Riten, die es heute gibt. Wir können also nicht einfach von der Erziehung eines heutigen jüdischen Knaben ausgehen. Deswegen will ich da nicht zu viel hinein erzählen, was es erst in späteren Jahrhunderten oder seit dem Mittelalter gibt, etwa die Bar Mitzwa-Feier mit 13 Jahren, wo der Sohn sozusagen offiziell den Glauben und die Pflichten alle übernimmt. mit Gebetsriemen und mit allem, was dazugehört, mit Lesungen im Synagogengottesdienst, wo er jetzt als Leser aufgerufen werden kann. Aber es gibt doch vieles, was wir wissen, was Jesus damals auch schon, so wie die heutigen Juden, geübt hat. Er war eben ein typischer Jude und hat alles mitgemacht, was zu einem Leben in einer Synagoge und in einem christlichen Haus gehörte. Wenn wir noch einen Augenblick bei der Frage bleiben, welchen Sinn es hat, von der Altersstufe seiner Kindheit zu reden, dann darf ich noch einen kleinen Text von Kardinal Newman hineinlesen. In seinen Gedanken und Predigten schreibt er: Die Kindheit ist etwas Vergangenes. Wir sind nicht Kinder und können es nicht wieder werden. Und doch müssen wir wie Kinder werden. Adams Stand im Paradies glich der Kindheit, einfach, ungekünstelt, unerfahren im Bösen, ohne Berechnung, ohne Vernünfteleien, ohne Gedanken an die Zukunft, ohne Reflexion. Wir tasten uns voran und müssen durch ein armseliges Ausprobieren alle Möglichkeiten des Handelns ausschöpfen, bis nur mehr eines bleibt, die Wahrheit. Wir gehen rückwärts zum Himmel. Newman meint also, wir müssen in diesem Sinne wieder wie ein Kind werden, wir müssen lernen. Das kann man vielleicht auch reflektieren, wenn man an die Kindheit Jesu denkt. Man sollte aber vor allem daran denken, dass er ein jüdisches Kind war und dass er in den Glauben eingeführt wurde, im Haus und in der Synagoge. Ich habe einmal beim Nachdenken über das Verhältnis Jesu zu seiner Familie ein Lied geschrieben und einer unserer Musiker hat es übertragen. Und an diesem Lied kann ich vielleicht ein paar Gedanken verdeutlichen. Ich habe es Josefs Lied genannt, auch weil mein Lehrer Josef Ratzinger hieß. Ihm habe ich das auch gewidmet. Und das Lied ging so: Es war die Zeit in Israel, dass ein Messias kam. Da gabst du, Josef, Heimat ihm, dem Sohn aus Davids Haus. Sprachst du das höre Israel, so lauscht er deinem Wort. Und dann in Frageform: Was heißt gerecht sein vor dem Herrn? Was heißt es, ihn zu lieben? Nach Josef hat man dich benannt, der nach Ägypten zog, verkauft für 20 Silberstück von seiner Brüder Hand, dass sich erfülle jener Traum, im Helfen groß zu sein, wird er zum Retter Israels, der ganzen Welt zum Segen. Und dann wieder der Vater, der Blick auf den Vater: Du lehrtest Jesus Tag für Tag des Winkels Maß das Lot. Mit dir ging er nach Sepphoris zum Bau der großen Stadt. Dich fragte er zuallererst: Ist unser Volk im Lot? Gerechter Josef, hilf auch uns, nach deinem Maß zu leben. Da habe ich verschiedene Anspielungen hineingearbeitet. Sepphoris war eine große Marmorstadt, die etwa 6 Kilometer weg von der Heimat Jesu gebaut wurde. Mit 12 Jahren muss Jesus erlebt haben, wie sie zerstört wurde, wie sie wieder neu gebaut wurde. Vermutlich hat er dort mit seinem Vater Arbeit gefunden. Das war nicht so ganz am hintersten Winkel der Welt, sondern das war eine Handelsstadt, eine Durchgangsstadt von Galiläa. Da hat er also Griechisch lernen können, da hat er einiges erlebt, da hat er etwas von der Politik der Welt mitbekommen in dieser Stadt. Das ist Sepphoris. Und mit der anderen Anspielung meine ich, dass Jesus, wie er das Handwerk lernte und das Lot angelegt hat, dass die Sache auch senkrecht klar dasteht, dass er da mit seinem Vater immer auch Gespräche wahrscheinlich geführt hat über den Zustand des Glaubens in Israel, ob etwas reformiert werden muss. Oder ob der Glaube noch gut gelebt wird. Er hat das Lot auch angelegt an Israel. Das hat er sicher bei seinem Vater gelernt. Dann meine vierte Strophe. Mit dir fleht er den Himmel an. Wann, Vater, kommt das Heil? Du zogst mit ihm an jedem Fest hinauf zum Berg des Herrn, verlorest ihn an deinen Gott und fandest ihn zugleich. Du treuer Josef, lehre uns, den Gottessohn zu lieben. Maria, dir erschien vom Herrn der Engel Gabriel, zu Josef redet er im Traum und half ihm zu verstehen. Ihr habt gehört, getan das Wort, das Gott verheißen hat. So stand im Haus von Nazareth die wahre Himmelsleiter. Soweit also dieses Lied, das ich mir aus den wenigen Nachrichten, die wir von der Bibel haben, zusammengebaut habe, um mich ein wenig mit diesem Haus in Nazareth zu beschäftigen, was dort auf Jesus eingewirkt hat, was ihn geprägt hat. Und dabei darf man jetzt nicht vergessen, Jesus war ein ganz normales Kind. Man soll nicht daraus eine Theologie machen, Gott als Lausbub oder Gott, der einer Dorfschönheit nachschaut. Aber Jesus war ein normales Kind. Und da braucht man nichts davon abzustreichen. Viel schlimmer finde ich es, was man gemacht hat, als die frommen Erzähler Geschichten erfunden haben über das Kind, das schon wie ein Wundertäter aufgetreten hat, in den sogenannten Apokryphengeschichten. Das war übrigens auch das Erste, was ich von meiner Tante, einer Klosterfrau eben, gehört habe, als sie uns Kindern im Haus erzählte Christkindlgeschichten. Ich habe später erst gespürt, die Geschichten stammen ja alle aus apokryphen Evangelien aus dem 2., 3. Jahrhundert nach Christus. Das sind ja die alten Geschichten. Geschichten, wie also Jesus aus Lehm Vögel formt, wie ein erwachsener Jude vorbeikommt und ihm das nicht also gut anrechnet, wie Jesus in die Hände klatscht und dann fliegen sie alle lebendig davon und sind richtige Vögel. Geschichten, wie Jesus mit den anderen Dorfnachbarn Fangerles spielt auf dem Dach, auf dem Flachdach, wie er einen runterschubst und er ist aber tot. Und wie man dann zu seinem Vater kommt, der diesen bösen Jesus vor sich zitiert und sagt, was hast du denn da gemacht? Wie Jesus sich aber nicht am Ohr zupfen lässt, sondern einfach den Vater sozusagen so behandelt, dass er sagt, was hast du mir da zu verbieten? Wie er den Toten wieder erweckt und beweist, dass er sich das als Gott erlauben kann, runterzuschmeißen, zu Tod zu schmeißen und wieder lebendig zu machen. Solche Geschichten, die eigentlich ziemlich unerträglich sind. Aber auch der frommen Fantasie muss man das sozusagen nachsehen und die Kirche hat in großartiger Weise alle diese Geschichten ausgeschieden und nicht in die Sammlung der vier guten Evangelien hinzugenommen.
Die Abschnitte des Katechismus über die Mysterien der Kindheit Jesu und sein verborgenes Leben haben wir heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Professor Dr. Weimer besprochen. Sie finden diese Texte des Katechismus noch einmal ab Nummer 522 auf Seite 163 der deutschen Ausgabe von 2003. Sie können gerne auch eine CD der Sendung bestellen beim CD-Dienst in Immenstadt. Die Telefonnummer ist dann 08323 9675120 oder von außerhalb Deutschlands 0049 8323 9675120. Im Internet auf www.horeb.org können Sie ebenfalls eine Tondatei der Sendung herunterladen und Sie finden weitere Angaben und Informationen zu dieser Sendung. Unter anderem haben wir dort einen Link bereitgestellt zur katholischen integrierten Gemeinde, der Professor Weimer angehört. Herzliche Einladung, wenn Sie auch beim nächsten Mal in der Katechismusreihe mit dabei sind, wenn wir weiter über das öffentliche Leben Jesu sprechen. Ihnen, Professor Weimer, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Alles Gute, auf Wiederhören. Liebe Hörer, ich wünsche Ihnen auch noch einen gesegneten Tag und viel Freude mit unserem Programm. Bis zum nächsten Mal. Ihre Monika Bargett.